als klassisch philosophisch ausgebildeter und Lehrender habe ich noch immer auch ein ambivalentes Verhältnis zu technischen Entwicklungen, obwohl ich sie gerne und immer wieder jetzt und zunehmend einsetze. Aber einer der Gründe, warum ich mich zurückgehalten habe bisher mit einer Präsentation von Webressourcen, ist, weil mir die Situation suspekt ist, die man zunehmend in Kongressen und wahrscheinlich auch in weiterer Folge im normalen Universitätsbetrieb vorfindet, dass man nämlich jetzt mit neuen Technologien den Leuten zeigt, wie schön bewegt und interaktiv die Philosophie sein kann. Das kann sie durchaus auch, aber nicht auf die einfache Art und Weise. Ich glaube, da gibt es viele Wege, die ausgetestet werden müssen. Es ist eine harte Arbeit und man wird leicht geblendet, wenn man damit voll rein springt. Darum also ein bisschen Zeit versetzt, aber heute komme ich wirklich dazu, mit dem zumindest einmal mit den Online-Ressourcen die gesamte wo ich Ihnen also zeigen werde, dass der gesamte Wittgenstein-Nachlass für Sie online erreichbar und zu durchforsten ist. Das wird sich decken damit, dass ich heute jetzt auch definitiv, es sei denn, es gibt eine Attacke von außen an den Wittgenstein-Text im Vorwort kommen werde. Erinnern sich, ich habe Ihnen vor angekündigt, dass ich drei Positionen im Zusammenhang mit Vorwort Ihnen vorstellen werde. Das eine ist Hegel, das habe ich schon getan das letzte Mal, wenn auch sozusagen unter Qualen. Heute werde ich Nietzsche in jedem Fall Ihnen präsentieren, also ein Moment von Nietzsche, einen kleinen Highlight aus einem Nietzsche-Text. Und dann werde ich zum Vorwort des Traktatus Logico Philosophicus etwas sagen und dann etwas über die Vorwortsituation im Zusammenhang mit den philosophischen Untersuchungen. Die Pointe vom vergangenen Mal im Anschluss an Vorrede zu Hegels Phänomenologie des Geistes war die, dass Hegel sich betrachtet als den Sprecher einer neuen Zeit, eine neue Philosophie, bricht an, diese neue Philosophie hat eine ganz besondere Qualität, sie ist blitzartig, ich habe darüber einiges gesagt, und was mich für heute auch noch weiter beschäftigen wird, sie hat eine sehr interessante Eigenschaft, die ich so in der Philosophie also nicht kenne. Das ist ein Motiv, das nach meinen Einschätzungen durchaus beim Hegel in dieser Art und Weise systematisch erstmalig ist. Philosophie war immer seit den Griechen etwas von einer Lehre für die erleuchteten, erhabenen, besonders Gescheiten, um es locker zu sagen. Und diese Blitzartigkeit, diese Besonderheit findet sich auch bei Hegel. Die zweite Besonderheit, von der hier die Rede ist, ist aber die, dass Philosophie als diese in diesem Sonderstatus auch bei Punkt 1 anfangen muss. Die hat also keine Startvorgabe. Nicht? Das Problem, das philosophisch-strukturelle Problem, ist das, dass wenn man sagt, Philosophie ist blitzartig, wenn ich es jetzt also mal mit einem Brettspiel vergleiche, nicht, und sage, es gibt einen Start und es gibt Würfel und man kommt voran, dann könnte man sagen, einerseits ist die Philosophie als Blitzartiges, als dass dieses ganz Besondere ist charakterisiert als eine zweite Art von Spiel. Ja? Die haben andere Karten, die haben andere Würfel, die Philosophen. Der Qualitätsunterschied zwischen dem, was der Rest der Welt macht und was die Philosophen machen, ist irgendwie so, die Philosophen haben einen Würfel, den können sie ganz anders manipulieren als die normalen Leute. Es gibt sozusagen nicht ein und dasselbe Brettspiel, das da gespielt wird. Zweitens aber, und das macht jetzt, das macht so, ja, man könnte so sagen, dass ich, nicht zweitens, noch zur Illustration, nicht, das blitzartige Qualitätsunterschiedsmäßige könnte man darin beschreiben, dass die Philosophen in einem anderen Spiel spielen, obwohl es vielleicht auf demselben Brett ist. Die falsche Art und Weise, damit umzugehen, dass das ein Qualitätsunterschied ist, wäre sowas zu sagen wie, die Philosophen, Philosophinnen spielen dasselbe Brettspiel, nur haben sie ein bisschen einen Vorsprung, dann haben sie eine Vorgabe, die haben sozusagen 50 Punkte von vornherein schon mit. Das ist nicht die Besonderheit der Philosophie, es geht um einen qualitativen Unterschied. Warum mir diese eine etwas metaphorische Redeweise jetzt eingefallen ist, weil ich darauf hin wollte, das war das Zweite, was ich sagen wollte, Philosophie hat nicht innerhalb des normalen Spiels die Vorgabe, sondern sie muss ebenfalls auch am Punkt 1 anfangen. Sie muss auch am Start beginnen. Philosophie beginnt am Start wie alle anderen auch, entwickelt sich aber dann in eine andere Art und Weise. Also wenn ich schon beim lockeren Assoziieren bin, dann hat das was mit dem hässlichen Entlein zu tun, nicht? Also die Philosophie tritt auf, das ist hegelianische Terminologie, Philosophie tritt auf wie ein Entlein auch und sogar besonders hässlich, oh, sogar besonders hässlich, weil man manches von dem nicht lesen kann, was da angeboten wird, wenn die Philosophie beginnt. Also die Vorworte zur Phänomenologie des Geistes werden keinen Stilpreis wahrscheinlich erhalten. Aber Besonderheit ist jetzt die, es zeigt sich, wenn die Philosophie sich entwickelt, dass sie ein anderes Spiel spielt. Ne? Dass die Philosophie ein anderes Spiel spielt, dass die Entfaltung der Philosophie in einen Bereich hineingeht, der eben das neue blitzartige Besondere ist. Warum ich das jetzt sage, ist, weil der Punkt, der mir wichtig war, der ist, das ist das Neue bei Hegel, die Philosophie weiß, dass sie in einer Zeit auftritt, in der sie noch nicht so geschätzt werden kann, wie sie eigentlich zu schätzen ist, weil die Leute an das Alte gewohnt sind. Die tritt also zunächst einmal bescheiden, aber mit riesigem Anspruch auf und muss sich erweisen als das, was sie im Prinzip schon ist, muss sie sich erweisen in der Zeit. Hegel ist dadurch charakterisiert, dass er einen nahezu haltlosen Optimismus, eigentlich sogar wörtlich haltlosen Optimismus, nämlich den Optimismus des Absoluten, der braucht keinen Halt, einen sehr starken, neutral gesagt, Optimismus darüber hat, nicht nur Optimismus, sondern auch begründeten Optimismus, das ist im System eingebaut, dass das gelingen wird, dass die Entwicklung des hässlichen Entleins zum Schwan sich für die Philosophie abspielen wird im Rahmen des hegelianischen Systems, im Rahmen des Spiels von, weil ich also so von Brettspielen geredet habe, ich würde das ein bisschen respektabler machen und glaube ich, dann ist es auch vertretbar, im Rahmen des Spiels der Entfaltung des Gesamtinventars des Wissens der Zeit, schon ein bisschen respektabler, ist noch recht pauschal natürlich, aber innerhalb dieses Spiels hat die Philosophie nach Hegel die Nase voran, hat diese systematische Entwicklung. Das Problem, das quasi am tiefsten, an die tiefste Stelle des hegelianischen Systems, denke ich, in diesem Fall rührt, lässt sich mit meinem Beispiel vom hässlichen Entlein ganz gut erweisen. Das Schöne und Einfache, das schön Einfache an dem Beispiel mit dem hässlichen Entlein ist das, dass es sich bei den Enten und bei den Schwänen um zwei unterschiedliche Tiergattungen handelt und es stellt sich nur heraus, dass die am Anfang vertauscht worden sind oder dass also da am Anfang eine gewisse Gleichheit stattfindet und in weiterer Folge stellt sich heraus, naja, da hat man sich geirrt, das war eigentlich gar keine Ente, das war schon ein kleiner Schwan. Das tiefe Problem im hegelianischen System ist, dass das für Hegel nicht gut genug ist, sondern dass dem Anspruch Hegel entsprechend sich herausstellt, dass jede Ente ein Schwan ist. Dass nämlich diese hohen Aufgaben, die der Philosophie gesteckt sind, in Wirklichkeit nicht nur in der Philosophie in Nietzsche drinnen stecken, sondern auch in jedem, wie Hegel sagt, natürlichen Bewusstsein. Und aus diesem natürlichen Bewusstsein herausgefordert, herausgeholt werden müssen durch einen Prozess, in dem die Philosophie, und das ist jetzt das Wesentliche, in dem die Philosophie erstens immer schon woanders ist, sonst könnte sie diesen Schwanwerdungsprozess nicht triggern, sozusagen, und zweitens nirgends anders sein kann als dort, wo die Enten auch sind. Also diese Besonderheit, auf die wir in der Hegel-Veranstaltung ja etwas näher hingehen, wollte ich Ihnen nur als Rahmen noch in Erinnerung rufen zur Erwähnung des Vorwortes. Und das ist von mir hier jetzt nicht gedacht als Hegel-Exegese, sondern als eine Erinnerung daran, wie sich Philosophen, Philosophinnen positionieren in der Zeit und in der Gesellschaft mit ihrem Job. Kurz gesagt. Ne? Das ist eine Position aus dem Jahre 1807 und das nächste, was ich Ihnen zeigen werde, es ist klar, dass meine Auswahl hoch willkürlich ist und dass meine Auswahl daher kommt, dass ich bestimmte Pointen ersetzen möchte, die zu Wittgenstein dann führen, bei denen aber, das kann ich Ihnen gleich ein wenig voraussagen, es sich also ganz verblüffende Parallelen in der Themenstellung ergeben, in der Problematik ganz verblüffende Parallelisierungen zwischen Hegel, Nietzsche und Wittgenstein, wenn auch die Farben, die Vorzeichen, die Einzeleinschätzungen, wie ich Ihnen zeigen werde, drastisch divergieren. Nietzsche, Ecce Homo. Das ist nicht wirklich ein Vorwort, was ich Ihnen da vortrage, sondern es ist ein Text aus dem Ecce Homo, aber es ist einerseits ja Ecce Homo selbst so aufgebaut, dass es ein Vorwort zu den Büchern von Nietzsche ist. Wenn Sie sich's anschauen, ist der Inhalt, warum ich so weise bin, warum ich so klug bin, warum ich so gute Bücher schreibe. Und dann kommen die Bücher der Reihe nach, Geburt der Tragödie, unzeitgemäßen Betrachtungen Menschliches, allzu Menschliches. Also unter dem Titel, warum ich so gute Bücher schreibe, bevor er auf die einzelnen Bücher eingeht, schreibt er quasi ein Vorwort zu den Vorworten zu diesen Büchern. Und das ist so formuliert, dass es mal ganz einfach angezeigt ist, Ihnen das vorzulesen, weil es also einerseits zu den also dramatischsten, rhetorisch mächtigsten Produkten des zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört. Und weil Sie sehen werden, dass es auf eine interessante Art und Weise die Themenstellung fortführt, die ich Ihnen jetzt angedeutet habe. Also warum ich so gute Bücher schreibe. Das eine bin ich, das andere sind meine Schriften. Ein Grund, warum ich das gewählt habe, den Nietzsche-Vorwort, ist, weil das auch noch zurückgeht auf meine Debatte über Person und Werk. Erinnern sich, was ich über Wittgenstein und Tagebücher und so gesagt habe. Ich habe hier übrigens die Tagebücher mit, die Denkbewegungen. Die kommen dann später noch zu sprechen, wenn man über die Online-Version spricht. Also hier unterscheidet er gerade zwischen sich und seinen Schriften, ein wichtiger Punkt in Vorwort-Rhetorik natürlich. Hier werde, bevor ich von Ihnen selber rede, von den Schriften selber rede, die Frage nach dem Verstanden oder Nicht-Verstanden-Werden dieser Schriften berührt. Sie sehen die von mir schon mehrfach angesprochene Position des Vorworts, die darin besteht, dass sich der Autor, die Autorin, die Gelegenheit zunutze macht, so eine Mittelposition einzunehmen zwischen dem Arbeitsresultat und dem zu erwartenden Publikumseffekt. Es wird also die Frage nach dem Verstanden oder nicht verstanden werden dieser Schriften berührt. Das nicht ist gesperrt gedruckt, verstanden oder nicht verstanden werden der Schriften berührt. Und hier blinke ich gleich mal hinein und sage Ihnen etwas, was dann noch auf weitere Folge, in weiterer Folge viel, viel deutlicher kommt beim Nietzsche. Ich habe Ihnen das von Hegel unter anderem deswegen so plastisch dargestellt, weil die Frage, ich sage es eben jetzt eben ein bisschen leger, die Frage, was macht denn das Entchen, was macht denn das hässliche Entchen mit dem, was der Schwan ihm so vorschlägt, diese Frage ist auch bei Hegel eine Frage des Verstehens und Nichtverstehens. Das ist ganz eine zentrale Spannung dazwischen, dass es Wissenszustände gibt, die unter dem Druck von besser qualifizierten, höherstufigen Wissenszuständen in Frage gestellt werden, die also, die einen, wie ich es in der Hegel-Veranstaltung sage, die einem Lernprozess unterworfen werden. Dieser Lernprozess, jeder Lernprozess hat etwas mit Verstehen und Nichtverstehen zu tun. Also wenn man schon alles verstehen würde, müsste man nicht lernen, und wenn man nichts verstehen kann, dann kann man nicht lernen. Das heißt, Lernprozesse sind komplizierte Austauschaktionen zwischen Verständnis und Unverständnis, und der grenzenlose Optimismus vom Hegel besteht darin, dass dass dieser Lernprozess, dem das natürliche Bewusstsein unterworfen wird, ab dem Einschlagen der Philosophie, dass dieser Lernprozess ein zielführender ist, dass das gelingen wird, dass das Verstehen und das Nichtverstehen, dass sich Sträuben und das Überzeugtwerden des Rests der Welt von der Philosophie, dass das einen positiven Ausgang findet. Das wird, das ist jetzt gleich der Punkt, hier bei Nietzsche auch einmal schon angesprochen, allerdings mit einem kleinen Akzent, indem man nämlich nicht sagt, das Verstanden und Nichtverstanden werden, sondern indem man sagt, das Verstanden oder nicht verstanden werden groß geschrieben, also gesperrt geschrieben. Lese ich Ihnen gleich jetzt mal weiter. Ich tue das so nachlässig, nämlich diese Frage zu stellen, als es sich irgendwie schickt. Denn diese Frage ist durchaus noch nicht an der Zeit. Ich selber bin noch nicht an der Zeit. Einige werden posthum geboren. Irgendwann wird man Institutionen nötig haben, in denen man lebt und lehrt, wie ich Leben und Lehren verstehe. Vielleicht selbst, dass man dann auch eigene Lehrstühle zur Interpretation des Zarathustra errichtet. Aber es wäre ein vollkommener Widerspruch zu mir, wenn ich heute bereits Ohren und Hände für meine Wahrheiten erwartete. Dass man heute nicht hört, dass man heute nicht von mir zu nehmen weiß, ist nicht nur begreiflich, es scheint mir selbst das Rechte. Ich will nicht verwechselt werden, dazu gehört, dass ich mich selber nicht verwechsle. Dass man heute nicht hört, dass man heute nicht verstehen kann, ist präzise die Synkope zu dem blitzartigen Jetzt fängt die Philosophie an mit bei Hegel. Insofern, es ist eine Synkope, dasselbe musikalische Setting. Insofern, also das Motiv ist dasselbe, weil die Idee noch immer die ist, ich tritt auf, heute trete ich auf, und damit, mit diesem Auftreten verbindet sich ein, jetzt zeige ich es euch allen, ja, jetzt sage ich es euch allen. Der Unterschied ist der, dass dieses heute Auftreten von Nietzsche selber, bereits eingeschätzt wird als ein, ich habe keine Ohren, ich habe keine Hände, die mit dem umgehen können. Das ist eben nun genau nicht der haltlose Optimismus, ein Optimismus, ein vielleicht noch viel, viel haltloserer Optimismus ist da ebenfalls drinnen. Nicht? Und wir werden es beim Wittgenstein sehen, dass das der entscheidende, ein entscheidender Zug in der wittgensteinianischen Auffassung von Philosophie ist, dass dieser haltlose Optimismus, der Hegel-Nietzsche-haltlose Optimismus, schlicht nicht mehr greift. Der verschwindet, der wird abgekoppelt, abgekappt im Laufe der Entwicklung dieses Motivs. Der noch haltlosere Optimismus von Nietzsche im Vergleich zu Hegel besteht darin, dass er sagt, also in der nächsten Zukunft, also in 100 Jahren wird es einen Lehrstuhl für den Zarathustra geben. Nicht? Hegel ist zumindest noch so bescheiden, dass er sagt, hier und jetzt kann ich es euch schon zeigen. Wenn ihr euch jetzt hinsetzt und mir zuhört und alles das macht, was ich euch vorschlage und das richtig macht, dann werdet ihr jetzt auch teilhaftig werden an dieser neuen philosophischen Einsicht. Nietzsche sagt hier, mit euch wird es nicht gehen. Aber in 100 Jahren ist es möglich. Das meine ich, das ist also kommt ein bisschen darauf an, wie man es einschätzt. Man kann natürlich sagen, es ist ein überzogener, ein hysterischer, ein von der Sache her, also ein schon ein panischer, also ich würde eigentlich sagen, es ist ein panischer Optimismus, nicht, der eine bestimmte Rolle darin spielt, dass noch festgehalten werden muss und soll an der Extraqualität des philosophischen Produktes, dass aber diese Extraqualität des philosophischen Produktes bereits als nicht mehr zeitgemäß angesetzt wird und dass diese nicht mehr Zeitgemäßheit kompensiert wird in einen Zukunftsentwurf, in dem dann die Philosophie in der Art und Weise der Qualitätsüberlegenheit auch tatsächlich realisiert wird, in der das eingelöst wird. Also man könnte sagen, da ist mehr sowas drinnen, der Nietzsche hat schon, nochmal bei meinem dummen Beispiel zu bleiben, hat so eine Vorstellung von, in 100 Jahren wird es genetische Manipulation geben und dann wird in 100 Jahren, obwohl ich es jetzt euch noch nicht zeigen kann, wird durch genetische Manipulation das Entchen doch zu einem Schwan rübergekippt werden. Aber ich kann euch jetzt noch nicht sagen, wie wir das machen werden, aber es wird stattfinden. Das ist die Perspektive. Nochmals gesagt, es ist wenig in meinem Leben nachweisbar von bösen Willen, auch von literarischem bösen Willen, wüsste ich kaum einen Fall zu erzählen, dagegen zu viel von reiner Torheit. Gut, da will ich Ihnen jetzt die Lust am Leben, am Lesen, Entschuldigung, nicht rauben. Das nächste Motiv, das ich ansprechen will, nur davon, als sich einmal der Dr. Heinrich von Stein ehrlich darüber beklagte, kein Wort aus meinem Zarathustra zu verstehen, sagte ich ihm, das sei in Ordnung. 6 Sätze daraus verstanden, das heißt erlebt haben, hebe auf eine höhere Stufe der Sterblichen hinauf, als moderne, unter Anführungszeichen, Menschen erreichen können. Wie könnte ich mit diesem Gefühl der Distanz auch nur wünschen, von den Modernen, die ich kenne, gelesen zu werden? Das führt, wir werden sehen, geradewegs in das Vorwort von Wittgenstein. Ich kann mich doch nicht zurückhalten. Da kommen solche Sachen wie... Dieses Buch ist für diejenigen geschrieben, welche dem Geist, dem es geschrieben ist, freundlich gegenüberstehen. Dieser Geist, glaube ich, ist ein anderer als der europäischen und amerikanischen Zivilisation. Dieser Geist, dessen Ausdruck die moderne Industrie, Architektur, Musik, der Faschismus und Sozialismus der Jetztzeit ist, ist dem Verfasser fremd und unsympathisch. Das ist ein kleiner Vorwärtsblick auf das, was es dann beim Wittgenstein stehen wird. Diese drei Positionen sind also dadurch jetzt gekennzeichnet, dass der Hegel die Moderne noch in dem vollen Potenzial des wir kriegen alle, wir kriegen die ganze Bevölkerung, wir kriegen alle Denkenden in die Dynamik der Vollendung des Denkens in der Moderne als Aufklärung, Selbstaufklärung, Durchsichtigkeit, wie immer man das besprechen will, auch wenn es in diesem Prozess die angedeuteten Spannungsverhältnisse gibt. Im Laufe einer linearen Zeitentwicklung wird es geben einen Zustand, in dem dann alle so weit sind, dass sie das verstehen, was die Philosophie produziert. Und indem sie das verstanden haben werden, werden sie eine Form des Absoluten, die es bei Nietzsche auch gibt, nämlich die ewige Wiederkehr des Gleichen, erreicht haben im Übermenschen. Das ist sozusagen die Fortschreibung des Themas, aber mit einer wichtigen Verschiebung. Die nietzscheanische Fortschreibung des Themas bedient sich nicht mehr der Moderne als des Terminus, auf den das Ding hinausläuft, sondern die Moderne ist selbst eine Stufe in dem Prozess und eine Stufe, auf die der Nietzsche, Zarathustra zum Beispiel, die Leute im Zarathustra-Seminar waren vor 2 Jahren, können sich erinnern, kritisch, skeptisch und höhnisch auch zurückschaut. Also diese Art von hegelianischem Fortschrittsglauben, die ist bei Nietzsche distanziert und wird als, das sind sozusagen die Sozialisten, das sind die Fortschrittsgläubigen, das sind die, die glauben, es gibt eine soziale, nachvollziehbare, regelgeleitete Entwicklung der Bevölkerung ins größere Glück, in den Sozialstaat letztlich. Die ökosoziale Marktwirtschaft, die in einer gewissen Weise als Endprodukt der modernen Entwicklung anvisiert werden könnte, ist bei Nietzsche schon das, was in Frage gestellt wird. Und das spare ich mir jetzt, Sie werden es beim Wittgenstein sehen, explizit und ausdrücklich wendet er sich auch in diesem Vorwort gegen die Fortschrittsvorstellung. Die Fortschrittsvorstellung, die aus dem hegelianischen Ding kommt, Hegelianerinnen und Hegelianer unter Ihnen werden mit Recht darauf aufmerksam machen, dass Fortschritt bei Hegel auch komplexer ist. Das ist genau der Punkt, den ich Ihnen deutlich gemacht habe. Auch bei Hegel kann man sich darauf berufen, dass das harte Arbeit ist, dass das nicht automatisch ist. Aber im Rahmen der philosophiegeschichtlichen Rezeption wird durch solche Interventionen wie die von Nietzsche Hegel einfach auf die Seite derer geschoben, in denen das eine ausgemachte Sache für die allzu vielen ist. Das hat natürlich etwas mit einer konservativen Revolution zu tun, nicht? Mit einer Rücknahme des aufklärerischen Impulses, der bei Hegel darin bestanden hat, dass man sagt, ihr könnt es alle werden, nicht? Also Hegels kühnes Gambit, dass das, was die Philosophie schon in Nietzsche hat, für alle nichts anderes ist als das, wozu alle auch in der Lage sind, ist das Angebot, dass diese Einhelligkeit erreicht wird, sozial, also gesellschaftlich und kognitiv. Und die konservative Wende, die bei Nietzsche drin ist, der neue Elitismus besteht darin, dass er sagt, es gibt nach wie vor dasselbe Schema, aber das Schema wird nicht so angesetzt, dass es hier alle Leute einlösen können, sondern die wenigen, die mich verstehen werden, werden es für sich realisieren und dann werden sie die Herrschaft der Welt übernehmen als Übermenschen. Nicht? Auch jetzt nur karikaturmäßig gesagt. Wichtig war es mir also zu sagen, Moderne beim Nietzsche schon diese schlechtere, diese abgewertete Kategorie und bei Wittgenstein, wie ich Ihnen kurz vorspringend gezeigt habe, ebenfalls. Also Wittgenstein ist an dieser Stelle dann auch in der Position des nietzscheanischen Discords. Das ist das Wichtige, was ich Ihnen durch diesen Hinweis auf Nietzsche zeigen wollte. Es gibt diese Zeitverschiebung, den Diskord mit der Zeit, der bei Nietzsche schon stattfindet und der sich als ein Nicht-Einverstanden-Sein mit der Moderne artikuliert. Ich lese jetzt als letzte Textpassage aus diesem Ecce Homo Ihnen noch etwas anderes vor, was das alles noch ein bisschen illustriert, ein bisschen absichert. Wofür man vom Erlebnisse her keinen Zugang hat, dafür hat man kein Ohr. Denken wir uns nun einen äußersten Fall, dass ein Buch von lauter Erlebnissen redet, die gänzlich außerhalb der Möglichkeit einer häufigen oder auch nur selteneren Erfahrung liegen. Dass es die erste Sprache für eine neue Reihe von Erfahrungen ist. In diesem Falle wird einfach nichts gehört. Mit der akustischen Täuschung, dass wo nichts gehört wird, auch nichts da ist. Dies ist zuletzt meine durchschnittliche Erfahrung und, wenn man will, die Originalität meiner Erfahrung. Wer etwas von mir verstanden zu haben glaubte, hat sich etwas aus mir zurechtgemacht nach seinem Bilde. Das kann man sich also die Bedeutung so dieser Aussage kann man sich ziemlich gut vor Augen führen, wenn man es mit dem hegelianischen Szenario in einen Konnex bringt. Es gibt die neue Philosophie, dann tritt diese neue Philosophie, blitzartig herausgebildet hat, tritt auf dem Marktplatz, um es nietzscheanisch zu sagen, in der intellektuellen Ära einer Zeit, und sie spricht, und jeder sagt, der ist verrückt. Nicht einmal, das habe ich jetzt schon interpoliert natürlich, so wie es hier drinnen steht, keiner weiß, dass das was Neues ist. So ist es auch nicht richtig. Nicht? Eigentlich, wenn man es ganz genau sagt, muss man sagen, es wird nichts gehört. Das heißt, der stellt sich hin und spricht, er spricht und er produziert nichts, was hörbar ist. Nicht? Das ist eigentlich weder Unsinn, noch ist es Schweigen. Es ist eine ganz spezifische Situation, die man analysieren könnte, die es reizvoll wäre zu analysieren. Was ist das für ein Verhältnis von Sprecherinnenanspruch und Gehörtwerden, wo es so auseinanderfällt, dass die Sprecherin etwas mitzuteilen versucht und die Hörerschaft noch nicht einmal versteht, dass der Versuch vorliegt, etwas mitzuteilen. Nicht? Also man könnte sich das schon so vorstellen, dass Laute produziert werden, aber das Produzieren von Lauten heißt ja nicht etwas Hörbares. Hören ist doppeldeutig an der Stelle, nicht? Das Produzieren von Lauten hatten wir vergangene Stunde auch, aber die wollten uns nichts mitteilen, die Presslufthämmer. Das heißt, wir waren nicht, also in einem direkten Sinn nicht, ne? Man kann sagen, natürlich wollten sie uns auch was, aber man kann alles sozusagen dreimal drehen und umdrehen, kann sagen, auch das ist eine Mitteilung. Aber auf der ersten Ebene handelt es sich nicht um eine Mitteilung und wir sind auch nicht in der Situation gewesen, uns auch nur die Frage vorzustellen, ob da etwas mitgeteilt werden soll. Also diese Art von Verhältnis zwischen Soundproduktion und Verstehenskapazität.
Ja? Sie würden sagen, die Person auf dem Marktplatz könnte genauso gut eine unübersetzbare Sprache sprechen.
Das ist präzise das, worauf ich hinaus möchte. Also die Personen auf die Prophetin, nicht? Die von oben kommt, ich sage es dem nietzscheanischen Formenschatz, die Person, die von oben aus der zehnjährigen Einsamkeit kommt und in den Marktplatz hineintritt, die, sagen Sie, könnte genauso gut eine unverständliche Sprache sprechen. Sie haben das ganz genau erfasst. Der Grund, warum ich das auch in diese Richtung gedreht habe, sage ich jetzt hier auch nur in Klammer für die Leute, die ein bisschen sozusagen länger schon an den Dingen interessiert sind, die ich mache. Es gibt ein sehr modernes Äquivalent dazu. Also das muss man nicht in der Sprache der Philosophie des 19. Jahrhunderts diskutieren, weil das hat sozusagen ein bisschen was von Gigantenwettkampf, nicht? Und so. Ich sage Ihnen das eine Stichwort, von dem her ich das Ding betrachten würde, und es ist Donald Davidson. Das ist die Quine und Davidson Schiene. Am Ende der Veranstaltung werde ich Ihnen noch eine Interpretation des Anfangs der philosophischen Untersuchungen vorlegen, die sich an dieser Quine-Davidson-Interpretation, den Konstellation orientiert. Ich sage es hier jetzt nur ganz kurz, worum es geht. Ich sage, Quine klammer ich überhaupt aus. Davidson ist jemand, der im Zusammenhang mit dem Wahrheitsproblem, das ist auch nicht unwichtig, weil ich ja über Wahrheit schon ein bisschen was geredet habe, auch im Zusammenhang mit dem Irakkrieg, der im Zusammenhang mit dem Wahrheitsproblem die Frage stellt, unter welchen Bedingungen können wir überhaupt fremdartige Äußerungen verstehen. Da sind wir an der Stelle. Wahrheit ist was anderes als einfach Leichtverständlichkeit. Wahrheit muss man konstruieren und unter welchen Umständen kann man das konstruieren? Und ohne dass ich aufs Einzelne jetzt eingehen könnte, konstruiert er das genau nach dem Modell. Er schlägt vor, stellen wir uns vor, wir sind die Marktbewohnerinnen und es kommt jemand und äußert sonderbare Laute. Genau so etwas. Das Motiv der Marktbewohnerinnen mit den sonderbaren Lauten hat die moderne Version, das werden Sie vielleicht schon kennen, das berühmte Gavagai-Beispiel von Quine, das darin besteht, Gedankenexperiment, genauso wie der Nietzsche das Gedankenexperiment macht, stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Dschungel, im Dschungel finden Sie einen fremden Stamm, Sie verstehen nichts von dem, was dieser Stamm sagt, das ist sozusagen umgekehrt, ein bisschen, das ist ein Stamm, dieser Stamm hat eine Sprache, die hat noch nie irgendjemand verstanden außerhalb dieses Stamms und Sie sind jetzt der Linguist, der das verstehen soll, was diese Leute sagen. Und Sie sind sozusagen, zunächst einmal klingt das so wie Presslufthämmer. Und was ist jetzt der Unterschied? Nicht? Das ist die entscheidende Frage. Was ist jetzt der Unterschied dazwischen, dass Sie sich vor einem Presslufthammer hinstellen, dem Presslufthammer zuhören und versuchen, den zu verstehen, oder aber in dieser Community mit drinnen zu sein und versuchen, die zu verstehen? Ne? Das ist ja ganz eine signifikante, wichtige Geschichte und ist eigentlich also mit etwa eines der Zentralprobleme der Philosophie überhaupt. Ne? Es ist einfach die Frage nach den Bedingungen von Verständlichkeit und der Erzeugung von Verständlichkeit. Das ist etwas, worauf Quine und Davidson großen Wert legen. Warum ich jetzt darauf komme, ist Ihr Hinweis, in der Formulierung steckt es nämlich so schön drinnen, wir Wir stellen uns jetzt, sagen wir mal, mit Quallen in den Urwald und versuchen das zu verstehen, was die sagen. Und wir sind geneigt zu sagen, wir formulieren das in einer nicht verständlichen Sprache. Wir sind konfrontiert mit einer unverständlichen Sprache, die wir erst langsam verstehen müssen. Und die Pointe an der Geschichte jetzt von Davidson aus ist, dass Davidson quasi die Unverfrorenheit hat, zu sagen, und da gibt es einen Konnex mit Wittgenstein, das gibt es überhaupt nicht. Diese Aussage, die Sie gerade gemacht haben, macht keinen Sinn. Es gibt, wenn das wirklich unverständlich ist, dann ist es keine Sprache. Es gibt keine unverständliche Sprache. Wenn ich es ein bisschen lockerer formulieren möchte, etwas, was nicht im Laufe der Entwicklung, im Laufe des Verstehensprozesses aufgeschlüsselt werden kann mit unseren Sprachmitteln, was wir also sehr wohl verstehen können, ansatzweise immer besser verstehen können, etwas, wo unsere Verständnismöglichkeiten nicht greifen, ist keine Sprache. Also, der Bohre, wenn wir es versuchen und versuchen, es gelingt nicht, macht es keinen Sinn zu sagen, der will uns was mitteilen, nur wir verstehen es nicht. Und beim Wittgenstein ist der Satz wir können dem Löwen zuhören, der brüllt und brüllt. Wenn wir nicht verstehen, was er uns sagen will mit dem Brüllen, ist es nicht so, dass wir sagen sollten, der Löwe hat schon eine Sprache, aber wir verstehen sie nicht, sondern wir müssen sagen, der Löwe hat nichts, was es verdient, Sprache genannt zu werden.
So. Aber ich meine, dieses Kauderwelsch von der Person auf dem Marktplatz ist ja nur gegenwärtig nicht verständlich. Also wenn sich jemand Mühe machen würde, um dem zuzuhören und das zu analysieren, dann könnte...
Das ist genau der Punkt, das ist genau der Rahmen, in dem ich das auch präsentieren möchte. Wir sind nicht mehr in der Situation des Wiener Kreises und des frühen Positivismus, wo man sagt, es gibt gewisse Standards und wenn diese Standards verletzt sind, dann ist das Unsinn. Ja? Es war eine Zeit lang, also im Gefolge des Wiener Kreises oder auch in Oxford, da hat man sich noch dazu auf Wittgenstein berufen, irgendwie ein nettes Gesellschaftsspiel, dass man gesagt hat, wenn jemand mit bestimmten Worten operiert, die nicht zu dem passen, was ich gerade verstehe, dann sagt man, es ist Unsinn. Ja? Man überführt dann auf diese Art und Weise sehr viel von der traditionellen Philosophie, sehr leichtes Unsinns, weil man sagt, es ist ein Kauderwelsch, von dem ich nichts verstehen kann. Das hat sich mittlerweile deutlich liberalisiert und wir sind genau in der Richtung, die Sie hier erst auch ansprechen, dass man eine größere Bereitschaft hat, sich auf den Prozess der Verständigung einzulassen und dem quasi eine Zeit zu geben, nicht? Eine Entwicklungszeit zu geben und darauf hinzuweisen, dass man nur verstehen wird, dass man etwas Fremdes nur verstehen wird, wenn man selber was investiert, in einem Prozess, in dem man bereit sein muss, sich selber auch zu verändern, um etwas, was zunächst unverständlich schien, doch in einer Art und Weise zu rezipieren. Da kommt jetzt das ganze Verstehensproblem rein, will ich mich nicht drauf einlassen. Interessant ist nur an der Stelle, das ist das, was Hegel auch gewusst hat. Ja? Also diese Art von Beschreibung, dass Verständnisprozesse und Lernprozesse in einem Entwicklungsverlauf des Abtausches von Einsichten zwischen den beteiligten Leuten stattfinden, findet sich schon bei Hegel. Nicht? Und die wichtige Geschichte, die jetzt mit der Zeit hier noch angesprochen ist und die ich mit Nietzsche signalisieren wollte, ist jetzt natürlich die, Nietzsche spielt damit, dass der Zeitfaktor, der dabei eine Rolle spielt, hinausgezogen werden kann. Nicht? Dass man da einfach ein Jahrhundert dazu tut. Ja? Dieses eine Jahrhundert, das man dazu tut, bis es dann so weit sein wird, dass ich verstanden werde, dieser Zeitfaktor ist im Zarathustra ist er ja sehr deutlich, nicht? Das Rausspringen aus der Ablaufzeit des Verlaufes, der am Ende den letzten Menschen, den modernen Menschen, den Staat und so weiter hat, in eine Wiederkehrsvorstellung, eine zyklische Zeitvorstellung, in der die qualitative Besonderheit der Philosophie so übersetzt wird, dass man auf der philosophischen Position zur ewigen Wiederkehr des Gleichen kommt, zum Adler und der Schlange gleichzeitig. Also Adler und Schlange gleichzeitig ist die Übereinanderblendung von das Höchste und das Runde zusammen. Also eigentlich eine Neuerfindung des hegelianischen Absoluten.